Herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Jahresabschluss, Jahresrückschau des Desk Reject Podcast. Und das Jahresende ist immer eine Zeit der Reflexion und man überlegt sich, ob das, was man tut, eigentlich das Richtige ist. Daher meine Schätzfrage heute: Wie hoch ist der Anteil der PhD-Studierenden, die ihren PhD abbrechen?
Wow, da findet man Statistiken zu.
Na, geht so. Aber ich habe was gefunden und es ist aus Deutschland. Es ist aber, I'm honest, eine Schätzung.
Ich dachte schon, die Schätzfrage ist, ob wir
Die
das Richtige
Schätzfrage,
machen.
das Ergebnis der Schätzfrage ist eine Schätzung.
Für Deutschland die
Ja.
Daten.
Von welchem Jahr? Das ist nämlich voll relevant.
Na, ich
Ich
habe ja
habe da.
gesagt, es ist eh nur ein Ballpark.
Also wir
Also,
schätzen jetzt das Jahr
ihr
und
müsst
das
in den
Land und
Ballpark springen,
in
aber es
den
ist
Ballpark.
Deutschland. Deutschland.
Deutschlag.
Deutschland.
43%.
43% brechen ab. Nein, ich glaube, es brechen 29%
Du
ab.
hast mich nicht mitgezählt. 43.
Genau, ja, wir wollen heute ein bisschen zurückschauen, nach vorne schauen und etwas über the good, the bad, and the ugly sprechen. Und damit würde ich auch gleich beginnen und in die Runde fragen, die besteht aus
Safal,
Alex,
und
Ander.
Il-Ib. Didi ist leider in Kärnten. Und ihr beginnt jetzt mal direkt damit und fasst euer Jahr zusammen in
Wow.
drei Wörtern.
Oh,
Alle hassen
Jesus.
das, aber wir machen das jetzt einmal.
Anstrengend.
Habt ihr noch ein Gefühl für ein Ja?
Das habe ich auch gedacht. Es ist super
Wann hat denn
schwer,
das
das
angefangen?
zusammenzufassen. Es ist sehr immer von.
Enttäuschend,
Ja, klasse.
anstrengend und ruhig.
Okay.
Kannst du die Pausen so verkürzen dann oder so auf doppelte
Komm, ich
Geschwindigkeit?
schieb mich dazwischen.
Ja.
Routiniert, unspektakulär
Sehr
und
unspektakulär ist gut. Muss nicht so viel ausschneiden.
nochmal. Unspektakulär, routiniert und ereignislos. Es
Aha.
fehlen die Peaks, aber ich möchte euch jetzt nicht zu sehr beißen.
Mein
Sophie?
erstes Wort ist, schön, dass du mich in der dritten Person ansprichst.
Nee, es war direkt.
Ach so. Unsportlich. Ich
Mhm.
war mega unsportlich.
Klasse.
Aber ich hatte auch.
So unsportlich im Sinne von Leuten auf der Straße das Bein gestellt oder
Na, das ist nicht nur dieses Jahr.
okay.
Aber
Nicht viel Sport
nicht viel
gemacht.
Sport gemacht. Highlights hatte ich aber auch.
Cool.
Also
Das ist kein
unsportlich,
Wort.
Highlight
Okay.
und Lowlight.
Okay.
Okay, wow. Aber das ist das
mitunter Positivste von uns dran.
Highlight plus Lowlight durch zwei ist unspektakulär wieder, ne?
Ja.
Ist
Und
unsportlich.
unsportlich. Da würde ich gleich anschließen, Alex, weil es scheint so zu sein, als würde ich es bei dir auch decken. Du hast auch das Gefühl, dass ich eine.
Oder du hast geheiratet das Jahr, das hast du gar nicht
Ja, aber es
erwähnt.
geht ja auch um jetzt um den
Es geht um
PhD.
die, es
Ach
geht um den
so.
PhD. Das war
Das ist jetzt nicht
natürlich
unser Privatpodcast.
fantastisch.
Fun, fun, fun.
Aber unsere ganzen Hörer interessieren uns also hier nicht für unsere privaten Ereignisse,
Nee. Sie
sondern.
interessieren sich sowieso schon nur Medium für den Podcast.
Genau.
Von daher ist so das Privatleben, geht das Interesse gegen null.
Ich glaube, die drei Wörter, die du gesagt hast, könnten auch für unseren Podcast stimmen.
Okay.
Unspektakulär,
Genug Self-Diss, aber das scheint ja, klang bei dir auch so ein bisschen an, Alex, dass sich so eine gewisse Routine eingestellt hat, beziehungsweise die Highlights, Lowlights nicht mehr ganz so prägnant sind. Liegt es an der Routine oder liegt es an was anderem?
Es ist schon irgendwie so ein Trott reingekommen. Ich glaube hauptsächlich wegen dem gefühlt x-ten Lockdown und dann mit der Realisierung, dass dadurch sich eigentlich relativ wenig an unserem an unserer Arbeitsroutine ändert. Und ich, ja, also man unterrichtet oder ich unterrichte halt jetzt schon öfter dieselben Kurse. Da ist mal auf jeden Fall Routine reingekommen in der Lehre. Zumindest in dem Hauptforschungsprojekt, wo ich dran arbeite, ist immer weniger so exploratives Rumsuchen, sondern eher, ja, wie kriege ich das Schiff jetzt aus dem Hafen? Und dann
und seine ersten Boje direkt versinkt, meinst du?
Ja, genau. Wie kriege ich das Schiff noch auf Wasser?
Ja. Ach shit, Segel vergessen.
Ja. Und dann halt relativ viel Enttäuschung auf neuer Projektfront. Und daher, das setzt sich so zusammen, okay, bei mir. Bei euch?
Lowlights?
Ja, so.
Naja, ich glaube, es geht eher so darum, wie stark man das Gefühl hat, dass sich der PhD in eine reguläre Arbeitsstelle verwandelt hat, die von Routine geprägt ist. Weil das Gefühl habe ich halt auch. Ich habe das Gefühl, man ist so ein bisschen angekommen mit allen Vorteilen und ist halt nicht mehr ganz so gestresst, man ist nicht immer so fertig, aber auch mit allen Nachteilen ist halt einfach auch nicht mehr ganz so aufregend.
Ich glaube, man lernt so ein bisschen mehr, was PhD, also man lernt noch mehr, dass PhD eigentlich Durchhalten und Resilienz ist, Verweis auf letzte Folge. Und ja, dadurch kommt diese Routine von der Akzeptanz. Also es ist wenig neu, sondern man hat jetzt so ein bisschen so vor Augen, okay, diesen Weg muss ich jetzt gehen. Ich weiß jetzt, dass ich den gehen muss. Ich weiß auch, dass ich wieder verwirrt sein werde. Ich weiß wieder, dass ich in Sackgassen gehen werde, aber ich weiß, dass es jetzt kommt und es normal ist.
Das finde ich eine interessante Perspektive. Ist das Gefühl, jetzt muss ich das selber an mich stellen, meine Routine, oder ich frage dich, Alex, ist das Gefühl, dass die Routine und das Gefühl von, es hat sich so ein bisschen etabliert, daher kommt, dass die Lernkurve abflacht? Oder kommt es daher, dass man resilienter dem ganzen Versagen gegenübersteht?
Nee, ich bin gar nicht irgendwie resilienter, also nicht so viel resilienter geworden, nee, würde ich sagen. Also, es ist eher, was ist es denn? Es ist, also Resignation klingt wirklich schlimm, aber also zumindest diese Akzeptanz oder das Verstehen, also so Lernkurve flacht halt einfach gefühlt nicht ab. Sagen wir so, einerseits, was ich realisiert habe, ist die Lernkurve, zumindest bei mir, wenn ich irgendwie einfacher. Ich habe nicht das Rezept gefunden, ich habe nicht irgendwie verstanden, so lerne ich besser oder so kann ich besser priorisieren. Das hat nicht funktioniert, aber was ich zum Beispiel realisiert habe, ist, so ziemlich alles kann irgendwie gelernt werden, wo ich mega Respekt vor hatte, so vor gewissen Methoden, vor gewissen Theorien, vor gewissen Themen, wo ich inzwischen mir das Gefühl habe, okay, egal was es ist, zumindest in unserem Forschungsfeld, nichts ist Rocket Science. Und ganz ehrlich, gib auch mir Rocket zwei Science Monate und ich lese mich auch in Rocket Science ein. So, okay. Es wird super schwierig, aber dieses Gefühl von, die anderen Sachen sind nicht einfacher.
Ja, das finde ich cool. Ja. Machen wir es mal konkret. Was sind eure inhaltlichen Learnings? Wo habt ihr Wissen aufgebaut in diesem Jahr? Wo ihr vor einem Jahr noch gesagt hättet, Jesus, what the fuck is that?
Ich weiß, wie man ein theoretisches Paper schreiben sollte. Oder Conceptual Paper.
Okay, das heißt, steht nicht mehr so fluffy im Raum, sondern man hat eher, du hast dich eher dem genähert, was quasi erwartet.
Ja, ich weiß jetzt die Werkzeuge, die man nutzen kann, um das zu bauen. Ich weiß, wie man es ungefähr macht. Ich kann es unterscheiden zwischen empirischen Papern. Aber jetzt muss ich es halt machen.
Ich hatte eine interessante Realisation in dem Realisierung, was auch immer, ist beides falsch.
Erleuchtung.
Eine interessante Erleuchtung. Und zwar kann ich mich erinnern, damals, ganz am Anfang PhD, haben wir Writing Sprints gehabt. Und da waren immer Tom und da war einer, dessen Namen ich vergessen habe, von eurem Institut.
Das hilft unseren HörerInnen wahnsinnig.
Philipp, nicht Bradonic, der andere.
Ja.
Und die haben halt immer rumgecodet und geschrieben und immer sowas gesagt. Ihre Ziele waren immer so, ich muss 6 Robustness-Tests rechnen. Und ich saß halt da mit meinen Papern und hatte halt schon langsam so Angst, Schweißausbrüche, weil ich dachte, what the fuck ist ein Robustness-Test? Und wieso rechnet man so viele? Ich kriege nicht mal meine Daten auf die Reihe. Ich weiß nicht mehr, was das ist und warum bin ich überhaupt hier? Und dieses Jahr bin ich halt draufgekommen, ich habe so viele Robustness-Tests gerechnet, dass das war auch so ein Klicken, so, ha.
Das war das.
Vor 2 Jahren irgendwo da gesessen, null Plan, was die überhaupt labern, das klang wie etwas Unerreichbares und jetzt ist es halt so Routine geworden und das habe ich halt diese einfach Analysen fahren und Modelle rechnen, wie sophisticated das klingt, wenn man das irgendwie jetzt in einem Gespräch aufwirft, ist wirklich einfach nur Steuerung Enter drücken.
You got robust in calculating robustness.
Ja. Es ist wirklich, also so dieses angewandte Applied Econometrics oder so, dass es wirklich einfach nur ein Haufen Copy-Paste ist, dann Steuerung Enter drücken und dann zu Gott beten, dass die Error-Messages nicht aufpoppen. Und wenn doch, dann diese Error-Messages copy und dann auf Stack Overflow suchen. Also ja. Das habe ich auf jeden Fall jetzt wirklich auf dem Level gelernt, wo da die Berührungsängste immer geringer werden. Bei dir?
Ja, ehrlich gesagt, exakt dasselbe. Also wo ich letztes Jahr noch um dieselbe Zeit komplett gekämpft habe, überhaupt die ersten Modelle zu rechnen und überhaupt gar nichts verstanden habe. Und da kamen einfach Ergebnisse raus und ich so, ja, ist that good or bad now? Und mittlerweile doch da schon relativ sattelfest bin. Hab einen Kurs zu Endogeneity gemacht, der hat mir super geholfen, um das nochmal so ein bisschen holistischer einzuordnen, das war cool. Und würde schon sagen, es ist sich langsam zu einer Stärke entwickelt. Und das ist ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Und wo man dann auch andere Paper sieht, ja, okay, das habt ihr eigentlich nicht gemacht und das habt ihr nicht besprochen. Und die und die Analyse hätte ich schon ganz gern gesehen. Wo ist die? Oder warum habt ihr das den Datensatz so und so aufgebaut? Warum macht ihr keine Panel-Daten? Das wäre möglich. Warum macht ihr es nicht? Das fühlt sich dann schon gut an. Aber ich glaube, dass tatsächlich auch, dann, um das kurz zurückzubinden zur Diskussion davor, das ist eben auch dann die Routine, die reinkommt. Oder jedes Forschungsprojekt oder genau, jedes Forschungsprojekt ist eigentlich nicht mehr so ein unerreichbare, also man sieht nicht mehr den Mond, sondern man hat eine Vorstellung, wie die Rakete aussehen könnte, die einen dahin schießt. Und das gibt einem ja schon irgendwo auch ein gutes Gefühl. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gräbt es auch so ein bisschen Angst, die sich in Motivation transformieren lässt, weg. Ne? Zumindest habe ich das bei mir so ein bisschen nicht. Krieg jetzt schon langsam Stress mit einer Konferenz-Deadline im Januar. Aber das fühlt sich noch nicht so an.
Ich habe mir für diese Konferenz, ich habe noch nie eingereicht, ich habe mir die Formatting-Guidelines angeguckt und da habe ich auch schon gedacht, bug das.
Ne? Ah, ist nicht so schwer.
Bin jetzt komplett auf LaTeX umgestiegen und das habe ich eine schöne Vorlage und jetzt, naja, das sind alles Themen, wo ich denke, ey, das ist Jänner, das ist Jahre weg. Das ist ein bisschen Problem vor 2022, Alex. Ich fand meine Schiff-Metapher besser wie die Rakete.
Okay, ja, ich dachte nur, ich bin's zurück zu Rocket Science. Ich wollte das jetzt nicht so im Raum stehen.
Ich kann noch eine Metapher reintun.
Bitte, ja.
Also, ich kann euch dazu stimmen. Und obwohl ich selber keine Daten habe und nicht rechne, hatte ich noch Respekt vor euch. Wenn ihr so mit eurem Bullshit-Bingo rumgeworfen hat und irgendwelche Terms in den Raum geworfen habt. Und dadurch, dass ihr so viel drüber geredet habt, habe ich ja ziemlich viel passiv zugehört oder ich habe dann auch Kurse belegt, wo ich nur 10% verstanden habe. Ich habe Bücher gelesen, von denen ich auch nur 10% verstanden habe. Und Schätzung.
Ballpark.
Trotzdem hat sich meine Mental Map so langsam aufgebaut. Und ich habe jetzt eine Vorstellung, was gibt es für Methoden, wie ordne ich die ein, welche Disziplinen arbeiten vorrangig mit welchen Methoden, wann nutzt man die und all sowas. Und ja, das macht confident. Und das ist irgendwie so ein Lernprozess, der so unbewusst passiert auch. Also man schnappt ja einfach das Privileg, dass wir uns doch unseren ganzen Tag damit auseinandersetzen dürfen mit solchen Themen, auch auf dem Flur oder beim Mittagessen oder dann halt, das war mein Life-Game-Changer, war, dass ich Instagram gelöscht habe und Twitter jetzt intensiver genutzt habe, dass man da dann halt auch WissenschaftlerInnen folgt und Papers mehr liest. Das macht schon was.
Ja. Ich glaube auch, dass da Grundkenntnisse extrem wichtig sind, weil ich kann mich schon noch daran erinnern, auch während des PhDs, dass ich Paper so gelesen habe, Intro, dann die Hälfte der Hypothesen, dann die gesamte Methodik eigentlich geskippt, nur gesehen, welche Hypothesen bestätigt und nicht bestätigt werden sind und dann auch kurz die Discussion und dann diesen ganzen Mittelbau, wo die ganze Arbeit drin steckt, also nicht die ganze Arbeit, aber wo die ganze Empirie drin ist, eigentlich ignoriert habe. Und das finde ich schon cool, dass man da mehr reinguckt, weil es gibt schon Qualitätsunterschiede.
Mhm. Ja.
Auch innerhalb eines Journals.
Ja, ich weiß, also um da vielleicht aber noch was zu sagen, ich weiß nicht, ob ich es richtig formulieren kann, aber inzwischen hat sich bei mir schon so ein bisschen wie was eingeschlichen, so diese Neugierde ist ein bisschen weg, neue Themen und neue Methoden zu lernen, weil ich gemerkt habe, dass zumindest, wenn man die dann anwenden will, das ist nicht irgendwie wie so, wo ich ein bisschen neidisch bin, so in der Praxis oder in der Industrie entgegen. Du kannst halt was Cooles finden und das dann einfach mal anwenden und dann einfach mal zeigen, guck, wie cool das ist. Aber jetzt bin ich immer so, wenn ich was Neues finde, neue Methode, sonst was, wenn ich das in mein Paper reintun will, dann muss ich das so sattelfest können und mich so tief reinlesen können und das wirklich halt auch belegen können, dass ich dann oft schon sofort irgendwie eine interne Resistenz habe, wo ich mir denke, nee, das ist neu oder das ist eine neue Theorie oder das ist ein neues Thema oder eine neue Methode. Wenn ich da jetzt reinsteche in das Hornissennest, bin ich erst nach Wochen wieder draußen und weiß dann vielleicht gar nicht, ob ich das anwenden sollte oder sonst was. Also das ist bei mir so ein bisschen.
Das heißt, du gehst jetzt strategischer oder fokussierter vor?
Das ist ein positiver Spin von dem Ganzen. Es ist eher so ein bisschen ängstlicher, ehrlich gesagt. Also so, wenn ich, weiß ich nicht, vielleicht früher so neue Themen, Thema oder neue Methode, wo es dann irgendwie einen Kurs oder ein Buch oder sonst was dazu gibt, wo ich halt vielleicht früher gesagt habe, boah, das will ich wissen und so, ist es jetzt eher so, Moment, das ist jetzt irgendwie eins von 15 Sachen, die ich eigentlich gerne machen würde. Und von diesen 15 Sachen sind zwei davon, die ich verstehen muss. Und das geht nicht aus. Ich ignoriere es einfach. Ich lasse es weg. Ich habe nicht die Kapazität dafür. Also ja, es ist positiv gesehen strategisch, negativ geframed, halt einfach ängstlich jetzt und vorsichtig.
Aber ich glaube, man kann es auch so framen, dass man sagt, okay, das sind Sachen, die relevant und spannend für einen sind, aber man legt sie auf die lange Bank, bis der PhD halt durch ist. Weil ich glaube, jetzt noch ein neues Kapitel aufzumachen, ich denke jetzt eher an neue Theorien. Also wir machen ja viel so CEO-Kram. Wenn man jetzt noch zusätzlich, würde ich mir gerne das Board noch angucken, habe ich zumindest mal drüber nachgedacht, meine Professoren fände es, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber ich habe keine Ahnung von fucking der Board Corporate Governance Literatur. Und jetzt die Tür aufzumachen, die kriege ich nie wieder zu. Mm. Von daher lasse ich sie erstmal komplett zu. Und vielleicht kann man das dann im Postdoc oder auf dem Tenure Track sich nochmal angucken. Aber das bleibt jetzt erstmal dicht, der Laden. Da bin ich schon bei dir. Es ist schon nicht so eine Angst, aber es ist eher so eine Ressourcenthematik, oder? Mm. Und ja, doch, schon auch ein bisschen Angst davor. Also denkt, okay, ich kenne auch nicht mal so die Basic Literatur dort. Was soll ich da?
Aber ich habe auch immer das Gefühl, so alles Neue, was ich irgendwie versuche zu konsumieren, drängt irgendwas Relevantes aus meinem Kopf raus. Also ich weiß nicht, ob ich mir das selber eingetrichtert habe, aber ich habe schon immer so das Gefühl, jegliche neue Info. Ist schon
ein bisschen so, ja.
Ja, also ich habe auch immer so, ja okay, aber wenn ich jetzt da reinlese, habe ich alles zu Poisson vergessen.
Aber es ist ja auch so, also ich mache ja Fairness-Forschung. Ja. Mittlerweile lese ich mich seit 3 Jahren in dieses Feld ein. Und ich lese Papers, die ich im ersten Jahr oder im zweiten Jahr gelesen habe, nochmal und verstehe sie ganz anders, halt mit dem Verständnis, das ich jetzt habe. Und das macht mir manchmal Angst, weil ich mir denke, ja, okay.
Habe ich den anderen Crap auch nicht verstanden?
Ja, oder wenn ich jetzt stoppe, was ist, wenn ich mehr lesen würde, würde ich es noch besser verstehen und das anders einordnen. Und bei keinem anderen Thema habe ich gerade die Tiefe, die ich jetzt habe, die ja noch nicht mal tief genug ist.
Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man dann mit, wo man sich dann wirklich auskennt, nochmal Paper liest, sieht man auch, wie schlecht die zitiert haben und dann teilweise Sachen auch anders verstanden haben oder wo auch einfach teilweise so ein paar Sachen so ein bisschen schwindlig sind. Also ich glaube, das gehört schon dazu.
I don't want to be schwindlig.
We are all schwindlig.
We are all schwindlig. Another.
Okay, also ich fasse zusammen. Wir haben weniger Angst vor Methoden. Wir haben ein bisschen was gelernt.
Ich habe Angst.
Okay, gut. Aber das ist, glaube ich, eher eine Personality als eine Experience-Thematik.
Ich glaube, ich falle einfach so auseinander, wenn ich keine Angst mehr habe. Ich glaube, das hält mich zusammen, das ist so ein Kleber.
Und das ist das Einzige, wo ich Angst davor habe.
Dass
du aufhörst, Angst zu haben. Und auf einmal bläht sich das so auf. Und überall ist Alex. bevor wir dann noch also ich möchte auf jeden Fall über gute Sachen reden, aber ich möchte auch noch mal so ein bisschen den Blick auf herbe Rückschläge und schlechte Gefühle lenken.
Yeah. We give the stage to Alex.
nee, dann nicht. Sophie, was war der härteste Rückschlag?
Ich glaube, der steht mir noch bevor.
Dieses Jahr.
Dieses Jahr, je nachdem, wann ich meine aktuelle Version des Papers meinem Prof auf den Tisch legen.
Das sagst du jedes Mal.
Ja, eben. Und jedes Mal steht der härteste Rückschlag noch bevor, weil jedes Mal denke ich mir, Heureka, das ist es. Und dann kommt es halt mit einem Auerstempel zurück auf meinen Tisch.
Ja, also, aber irgendwie einen Scherbenrückschlag muss doch gegeben haben. Erzähl uns jetzt mal, was
irgendwas
das
real
irgendwas
ist.
Muss doch, irgendwas muss doch.
Forschungstechnisch.
PhD-technisch.
Es ist eigentlich immer forschungsrelevant bei mir.
Okay,
ja, aber Rückschlag meine ich auch, es gehört ja auch dazu. Also ich weiß, ja, das ist.
Das hast du immer noch nicht gesagt.
Also für mich ist es immer so, alles oder nichts, wenn ich ein neues Modell entwickle. Und das ist jetzt Version 5 oder 6 oder was auch immer. Und dann steckt da halt 3 Wochen viel Arbeit drin. Und dann kriegt man es zurück mit Ja oder Nein. Ist logisch oder nicht logisch. Und dann fängt man wieder von vorne an. Also ich.
Das ist kein konkreten.
Einfach immer wieder diesen Circle anfangen zu müssen, ja, aus diesem Rückschlag sich rauszuarbeiten, ist anstrengend. Und ich weiß, dass ich das noch ein paar Mal machen muss. Das meinte ich auch mit, ich weiß, wie der Weg jetzt aussehen wird. Ich muss ihn halt gehen, aber ich weiß, dass es auch nicht so angenehm wird.
Hm. Ich muss auch sagen, mir fällt auch kein konkreter Rückschlag ein, was erstmal geil klingt, aber was eigentlich primär bedeutet, dass ich das, was ich alles machen wollte, eigentlich nicht gemacht habe. Ich hatte schon das Ziel, dass eine Journal Submission am Ende des Jahres da ist, die ist nicht da. Und einen Rückschlag zu bekommen oder ein negatives Feedback zu bekommen, heißt ja auch, dass man es mal fertig gemacht hat und ja, ausgesendet hat. Dann, ja. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen enttäuscht von mir selber, weil ich das mir nicht abgeholt habe.
Ich habe konkrete Rückschläge.
Ja, ich weiß. Okay, komm, hau du raus.
Und ich bin mir sicher, das habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt, aber einerseits, ich habe es mir halt wirklich den Sommer vorgenommen, mal ein neues Projekt anzufangen, eine Feldstudie zu machen. Und das ist halt wirklich im letzten Moment noch komplett gescheitert. Und dann halt das auch mit meinem Auslandsaufenthalt.
Was wäre denn ein Auslandsaufenthalt gewesen, Alex?
Ja, das haben wir doch eh schon durchgesprochen. Das wär an der Uni in Boston gewesen.
Okay, welche Uni in Boston? 3 Stück.
Das wäre in einem Lab, was an Harvard Business School angesiedelt ist.
Okay, cool. Ich bin gar nicht neidisch.
Da, ja, aber das Ding ist halt so, aus dem Rückschlag zum Beispiel mit dem Fell-Experiment kann ich ja was draus lernen. Das war voll in Ordnung. Ja, also so im Sinne von, okay, jetzt habe ich gelernt, mit Projektpartnern zusammenarbeiten ist halt einfach inhärent. Wenn sie dir mit dir zusammenarbeiten, hast du halt ein riesen geiles Ding mit einem Feld-Experiment, wo du halt extrem viele Augen zugedrückt bekommst, weil das halt ein unique Setting ist. Und das habe ich gelernt. Okay, man muss die halt wirklich irgendwie festnageln dran und darf bis zum Schluss nicht hoffen. Man kann bis zum Schluss so viel noch schief gehen. Mhm. Und das gehört einfach dazu. Bei dem anderen Rückschlag weiß ich einfach nie, was ich daraus lernen soll. Also so, das basiert auf einem dummen Fehler von der Seite des Labs. Und das ist halt einfach richtig schief gegangen. Und
aber der Zug ist ja noch nicht abgefahren, oder?
Ja, aber so im Sinne von.
Ja, allein die Hours, die da reingesteckt, das ist einfach frustig.
Das ist super frustrierend, so viel Zeit reingesteckt. Und ich stecke jetzt auch wieder extrem viel Zeit rein, damit der Zug noch irgendwann, also dieses Schiff auch
damit
noch den Hafen
verlässt.
Damit der Zug den Hafen verlässt und den Mond erreicht.
Viele Fahrzeuge. Man
ja, hat, richtig ja. Geile Fahrzeugfolge. Aber ist auch wieder ein Haufen Arbeit. Und wenn das jetzt wieder irgendwie in den Arsch geht, dann sitze ich auch wieder da und denke mir so, okay, was habe ich daraus gelernt? Ja, soll einfach nicht sein.
Ist eine Rakete ein Fahrzeug?
Ja, klar.
Oder ein Flugzeug? Oder ist ein Flugzeug ein Fahrzeug?
Ich würde sagen, Flugzeug ist ein Fahrzeug.
Ja. Fahrzeug ist die Überkategorie?
Würde ich schon.
Nein, Transportmittel, Bewegungsmittel.
Ah, ja. Okay.
Der Transportcast, der ist gecheckt.
Aber vielleicht, also ich ignoriere mal ganz elegant deinen Rückschlag, woraus du nichts lernen kannst. Mhm. Zu den Rückschlägen, wo wir draus lernen können oder die uns jetzt irgendwie nicht so affekten. Hättest du mich das vor 2 Jahren gefragt, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ich kann dir konkrete Rückschläge nennen. Schön. Mhm. Aber ich glaube, dass ich mittlerweile gelernt habe, ein bisschen so Abstand zu dem vor dem Moment. Weil klar, in dem Moment ist man super enttäuscht. Wenn ich dir jetzt einen konkreten Rückschlag sagen sollte, ist, dass ich eine Deadline verpasst habe für ein Stipendium, das ich easy peasy hätte bekommen können.
Ich hab's heute bekommen.
Ja, Arsch.
Schön, noch ein bisschen Salz rein.
Ja, und ich habe ihn das letzte Jahr dran erinnert und er mich dieses Jahr nicht, ne?
Ich dachte,
war ich schon sauer.
Ich war aber auch nur, weil ich dachte, aber du hast es fix auf dem Schirm.
Ja, es ist super. Also da war ich schon, in dem Moment ist man dann halt schon gefangen und denkt sich halt so, scheiße, das war so leicht, das waren 2 Klicks und jetzt sind 1.000 Euro weg und ist halt super fertig. Aber irgendwie habe ich gelernt, dann halt Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, schau dir mal deinen Gesamtprogress an.
Ja.
Wenn du, stell dir dich mal vor in 5 Jahren und du blickst zurück und du schaust dir gerade an, wo du jetzt gerade stehst, was würdest du deinem Ich sagen? Und dann würde ich mir eh sagen, ja, machst das eh okay. War es halt jetzt schlampig, und aber es war okay, weil es war viel los und du hattest viel Stress. Mach's dir nicht so schwer jetzt.
Das hat man auf jeden Fall. Also das wird bei mir auch immer stärker. Dieses so, dass egal was für ein Rückschlag ist, so dieses richtig ins Loch reinfallen. Ich weiß nicht, ob das PhD-technisch ist oder ob das einfach mit dem Alter mal kommt, mit den Rückschlägen, die man hat.
Ich glaube, es korreliert auch. Man wird älter während des PhDs.
Ja, aber was ist es? Also so,
ja, interessant. Ja,
ist es die Rückschlagshäufigkeit in einem PhD oder ist es einfach generell, dass man mit Erfahrung wächst? Naja, wurscht. Aber ja.
Ja, es wird schon oft gesagt, das PhD ist schon sehr kondensiert, dass du Rückschläge erfahren musst und dann halt Resilienz aufbauen musst. Also es ist halt tägliches. Wir kommen ja zu der Abbruchquote am Ende der Folge. Aber es ist eigentlich ein tägliches Training für Resilienz.
Ja, sorry, ich habe gerade auch meine Unterlagen. Aber dem kann ich zustimmen. Es ist auf jeden Fall ein tägliches Learning. Tägliches Resilienz.
Törtliches Lernen.
Törtlich. Geiz. Thema. Schauen wir nach vorne. Wie sehr gefällt euch, dass ich heute wieder moderiere? Ich verrate hier am Ende, wie viele Minuten ich in die Vorbereitung gesteckt habe. Schauen wir nach vorne. Wie sieht's im nächsten Jahr aus? Haben wir was? Wird's nächstes Jahr endlich besser?
Meine große Hoffnung ist die AOM, die Academy of Management. Das erste Mal auch das für mich, dass ich versuche einzureichen.
Einreichen kann man alles.
Ja.
Ja. Trotzdem versuche ich einzureichen, weil ich habe mir die Formatierung noch nicht angeschaut.
Ach, das ist ein ganz spezifischer Ich-Idiot-Fall.
Ja, es ist einfach ein doppelter Zeilenabstand und 12 PT.
Okay. Alex, ich kann dir das auch gern formatieren.
Ja, ich schick dir mein LaTeX-Dokument und dann formatierst du mir das.
Ist
auch nicht wild. Will ich sagen, ich bin absoluter Vollhorst in LaTeX. Aber allein das bereitet mir schon nervöses Zucken. Ja, geht weiter.
Das ist, glaube ich, mein Meilenstein, den man einfach gut setzen kann. Also klar habe ich auch andere Meilensteine, aber ich glaube, das pusht mich schon jetzt noch bis zum Jahresende Gas geben.
Same, glaube ich. Also auch endlich jetzt mal, es ist auch wieder nicht ein riesengroßer Meilenstein, aber auch für mich wird das mal bei AOM eingereicht zu haben, auch mal was eingereicht zu haben, wo ich dann auch hoffentlich das was ist, wo ich dann Richtung Einreichung gehe, nicht nur auf einer Konferenz, sondern ich möchte nächstes Jahr irgendwo einreichen und das kann auch nicht passieren, weil es halt einfach nicht passiert.
Weil live.
Ja, weil es so ist, aber das ist schon mein großes Ziel, dass es mal eingereicht wird, weil es ist echt an dem Punkt,
wo... Würdest du dein Kind live nennen?
Live.
Live und Mittelnamen Link.
Sorry, Alex, ich zerstöre hier immer deine selbst...
Meine Monologe. Im Grunde genommen wollte ich nur damit sagen, dass ich mich auch auf AOM freue, auf meine Einreichung, ob ich schaffe oder nicht.
Ich glaube, ich würde mein Kind nicht live nennen wollen. Bei mir, ich will auch unbedingt eine Journalist Submission haben. Das nervt mich des Todes.
Ja.
Das ist echt ein bisschen albern.
Ja, es ist schön.
Eigentlich war der Plan, das nächste Jahr auf, habe ich schon groß verkündet, dass ich auf den Jobmarket gehe, aber ich glaube, es geht nicht aus.
Und dann habe ich es dir ausgeredet.
Nee, die Realität hat es mir ausgeredet. Ja, du bist leider Teil dieser Realität. Aber
Figment of your imagination, leider.
Still not. Witz, okay. Lass uns noch einmal zurückschauen, weil ich möchte on a good note enden, weil ich fand es jetzt, wir haben die letzten Male, ich weiß nicht, ob es jetzt an heute liegt, aber die letzten Situationen oder Rückschauen, an die wir geschaut haben, haben irgendwie euphorischer. Und deswegen möchte ich uns jetzt selber nochmal challengen und sagen, was sind einzelne Momente aus diesem Jahr, die einem in Erinnerung bleiben? Weil der Anfang bleibt in Erinnerung, das Ende bleibt in Erinnerung und Highlights. Und wenn wir da schon sagen, dass dieses Jahr von Routine geprägt wird, habe ich eigentlich keinen Bock, das Jahr aus meiner Erinnerung zwangsweise streichen zu müssen. Was sind denn einzelne Highlights, die besonders gut waren?
Ich will sagen, Jewett mit der Sophie. Das war so cool. Das war richtig, richtig cool. Das waren vier super coole Tage. Es war so geil, wieder auf einer In-Person-Konferenz zu sein. Wir waren im selben Hotel, haben gefrühstückt gemeinsam, haben so ein bisschen Kopenhagen angeguckt. Und ja, das war richtig, richtig cool.
Und wir waren auf einer Konferenz, haben dort diskutiert mit
das
Menschen.
Das war auch cool, aber
die, ja, das war auch notwendig.
Hauptsächlich das. Und dass meine Death Reject-Freunde alle bei meiner Hochzeit waren. Das war sehr schön.
Nein, 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 wir wollen hier nichts Privates haben.
Aber es war trotzdem ein Highlight für mich. Okay.
Für mich auch, Druid. The start of my coffee addiction. Seitdem brauche ich auch Kaffee. Und ich war in der Schweiz für eine Summer School, was auch mega, mega cool war, dass das auch wieder möglich war. 2 Wochen lang, es war nur eine Woche, aber intensiv Statistik. Das hat Spaß gemacht. Und eigentlich Top 1 ist tatsächlich, weil ich jetzt wieder nachgedacht habe, was habe ich dieses Jahr eigentlich gemacht? Ich habe mein Working Paper von vorne bis hinten geschrieben und eigentlich war es dieses Jahr, wo es wirklich von vorne bis hinten mal schlecht runtergeschrieben war. Mhm. Und jetzt wird es halt konstant verbessert, aber das war mein Achievement of this Year.
Nice. Ja, bei mir war es der Dulli-Preis, den wir vor 2 Folgen schon beschrieben haben.
Nix Dulli-Preis.
Naja, schauen wir mal. Ja, wunderbar.
Und das Leistungsstipendium, das du heute bekommen hast.
Ja, oh, da habe ich gerade auch ein wirklich nervöses Zucken in deinem Auge gesehen, wo ich ein richtig schlechtes Quiz bekommen habe. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ich geb dir einen Kaffee aus, wie wir heute.
Ja, Arsch.
Wechseln wir langsam in die Werbung, oder?
Wollen wir noch die, oder haben wir das irgendwie besprochen, die Nutzerfrage, die Twitter-Frage?
Genau, das können wir noch, genau. Ja,
vielleicht ich in so anders, einem,
aber
in
okay,
so
wenn dir meine Moderation nicht gefällt. Also ich habe natürlich gefragt, was unser größtes Learning war. Die Frage kam von einem meiner Lieblingshörer, Marco Leander Rapp. Und wir haben eine zweite Hörerfrage, die sich spezifisch an Alex richtet. Und zwar hast du einen Magic the Gathering Schrank.
Ja.
Cool. Danke. Machst du dafür auch heute Werbung?
Für Magic the Gathering?
Ja.
Ja, da mache ich immer Werbung. Aber diesmal, ist ein schöner Übergang, die Jahresabschlussfolge wird euch gebracht von Paketdiensten. Unglaublich, aber habt ihr gewusst, dass es mehr Paketdienste gibt als mögliche Kombinationen mit 3 Buchstaben? Und keine davon können Fahrer finden, die es schaffen, das knifflige Türklingelrätsel zu lösen, vor dem sie täglich gestellt werden. Wenn sie es dann doch schaffen, beziehungsweise einfach mal mit dem Kopf gegen die Klingelarmatur knallen, dann fahren sie prinzipiell jedes Stockwerk inklusive Keller ab, während du im Pyjama und mit Headset vom Zoom-Meeting sehnsüchtig auf deinen 17. Amazon Echo Dot wartest. Als Belohnung für die Warterei bekommst du dann noch 7 Pakete von Nachbarn, 2 davon leben nicht bei dir im Haus, ein 3. wohnt in Bratislava. Und das ist lediglich der absolute Glücksfall. Standardmäßig bekommt man, nachdem man Homeoffice so arrangiert hat, dass man gemäß Lieferzeiteinschätzung zwischen Dienstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr nicht das Haus verlässt, eine E-Mail, das Paket nicht zugeliefert worden konnte und man es in der nächstgelegenen Partnerstelle abholen kann. Ein Handyshop in Favoriten, wo du nach Vorweis des Abholscheins in ein dunkles Kämmerchen gewunken wirst und dann nach 30 Minuten Schnitzeljagd dein Weinglasset unter einer Waschmaschine rausziehen darfst. Aber genug von mir. Lieber Philipp, was war im letzten Lockdown-Jahr dein Magic UPS-Moment?
Mein Magic? Ach so, ich dachte, okay. Ich habe mir einen Gaming-Computer zusammengebaut, habe den auch in einem rätselhaften Laden abgeholt, die Einzelteile, um dann zu Hause zu sehen, dass der 2 Teile fehlten, aber es war nichts Wichtiges, war nur die CPU und die Grafikkarte.
Achso, ja, die brauchen wir nicht.
Also bin ich da zurückgegangen und da hat er wirklich die Dinger so irgendwo komplett unten talzerbeult rausgeholt. Danke. Aber es hat alles funktioniert. War lucky. Aber ja, ist immer ein bisschen mystisch. Muss auch sein, nur schlechte Arbeitsbedingungen.
Ja,
jetzt für den Sozi zu arg raushängen lassen zu müssen, aber...
Na, aber im Ernst, also seit alle arme Hunde wirklich und eigentlich die wahren Weihnachtsmänner und Frauen im Gegensatz zum dicken, bärtigen Coca-Cola-Pedo. Wenn ihr, liebe Zuhörer, das nächste Mal tatsächlich einen Paketzulieferer an der Tür antrefft, gebt ihm oder ihr eine große Umarmung, einen Schmatzer auf die Stirn.
Und 5 Euro, danke.
Und genau. Und haucht ihm Death Reject ins Ohr, während ihr verführerisch die Unterschrift auf das Touchscreen-Gerät aus den 80ern kritzelt. Ihr werdet nie wieder ein Paket aus einer Packstation abholen müssen. Und das war die Werbung für heute.
Mein Paketbote kriegt wirklich Weihnachtsgeld von mir.
Ja, finde ich auch
wirklich. Aber der muss auch immer meine 18 Kilo Reissäcke hochschleppen.
Oh, das ist aber...
Ja.
Die würde ich auf jeden Fall abholen müssen.
Sehr gut. Denkt ihr drüber nach, den PhD abzubrechen?
Jetzt nicht mehr. Das Zug ist, das Schiff ist, das Schiff ist, Schiff ist abgefahren.
Die Monorail ist entgleist. Ja.
Schiff hat die Raketen
abgeworfen.
Abflugstation verlassen. Und
du bist auch voll?
Ich schließe es nicht aus.
Mhm. Okay. Naja, ausschließen sollte man hier nichts. Nee, aber ich habe tatsächlich noch nicht aktiv drüber nachgedacht. Gut, aber andere Menschen tun das. Und ich habe schon gesagt, es gibt einen Ballpark. Eine Zahl, die ich gefunden habe, waren 40%.
Wow.
So Upper Cap. Not bad. Und das kam von irgendeinem Prof, der ein Buch drüber geschrieben hat, weil er selber da irgendwelche Orga.
Warum alle meine PhD-Studenten scheiße sind. Genau.
Why you guys suck. Aber,
why 40% of you guys
aber
suck.
Aber es wird schon, genau, between 20 and 40. Also es wird schon davon ausgegangen, dass 50, ein Fünftel der Leute schon abbrechen.
Also was ich recht.
Gar nicht so wenig ist. Das Problem ist aber, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass also sowohl in Österreich so als auch in Deutschland das Problem. Es gibt keine zentrale Stelle, weil das einfach jede Uni das selber macht und es über 500 unterschiedliche Richtlinien dazu gibt. Das wird einfach nicht zentral gehandhabt. Deswegen gibt es auch keine Zahlen. Und das weiß man ja, dass Menschen, die in der Forschung sind, Angst vor Zahlen haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir die nicht kriegen. Wunderbar. Also, falls ihr drüber nachdenkt, abzubrechen, bitte brecht dieses Abonnement nicht ab. Nein, ich wollte jetzt, oh Mann, das hast du mir überleitet.
Sorry.
Nee, ist okay, gut. Ich versuche mich besser zu werden in der Organisation, Moderation, du machst mich kaputt. Genau, also brecht dieses Abo unseres Podcasts nicht ab. Sorgt eher dafür, wenn ihr geht, dass ihr andere hinzugeholt habt, verratet es euren KollegInnen von diesem Podcast.
Nehmt uns mit ins nächste Jahr.
Dann kriegen wir beim nächsten Mal noch mehr Fragen. Noch mehr Fragen. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr uns folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Ihr könnt uns auch abonnieren dort, wo man Podcasts abonniert. Gerne dort auch eine Bewertung schreiben. Dann kriegen wir vielleicht noch ein weiteres Highlight hinzu. Die Intro, Outro und Werbemusik kommt von Blue Dot Sessions. Es ist produziert von Alexander Staub und Sophie und das Logo ist von Stefan Kardosch. Und natürlich bedanken wir uns wie immer für das Equipment beim Viru TV-Team. Es sagen Danke,
Alexander,
Sophie,
Philipp.
Und für diese tolle Moderation gibt es noch Weihnachtsgeschenke für dich und für deine Launenaufbesserung auch ein Weihnachtsgeschenk.
Es ist ein kleines Paket in Magic-Kartengröße.
Ja, das könnte das
aus
wohl
einem
sein.
Schrank?
Es ist aus
einem, Schrank eventuell und nice, damit würden wirklich wir uns verabschieden, würde ich mal sagen. Ja, zu den wunderschönen Geräuschen von knisterndem Papier.
Vielen Dank. Ich hoffe, wir können nächstes Jahr mehr. Oh, das ist ja cool. Wir können nächstes Jahr etwas mehr Highlights bieten.
Auf jeden Fall.
Vielleicht auch wieder von der AOM. Das wäre mega nice. Oh, nice. Wir sehen uns.
Bye, bye.
Ciao. Soll ich das jetzt?
Gut.
Hast du mich aufgeschrieben? 29%?
Hab ich ja, ich habe jetzt auf das Intro gewartet und dann ist mir eingefallen, dass das immer erst im Post kommt.
Wo bleiben die Musik?
Okay. Ding, ding.